Sie von INCOTA haben ein Arbeitspapier präsentiert zu Ansätze für wirksame Beschwerde- und Abhilfesystem zum Wirkungskettengesetz, das es noch nicht gibt, aber bald geben wird. Können Sie vorweg sagen, was es bei diesem Lieferkettengesetz geht, ganz generell?
Das Lieferkettengesetz ist ja von der Bundesregierung verabschiedet worden und versucht in dem regulativen Rahmen, also im gesetzlichen Rahmen, genau zwei Themen zu adressieren. Das ist einmal menschenrechtsbezogene Risiken in globalen Lieferketten, als auch teilweise umweltbezogene Risiken. Der Fokus liegt auf menschenrechtsbezogene Risiken. Also Unternehmen, die in anderen Ländern sourcen, müssen sich aufgrund einer Risikoanalyse genau mit den Dingen beschäftigen, die in ihrer Lieferkette nicht so gut dastehen, wenn es um Menschenrechte geht. Das betrifft vor allem auch Arbeitsrechte. Und wir wissen gerade aus unserem Arbeitszusammenhang bei verschiedenen Produktengruppen, bei Leder, Schuhe, aber auch Bekleidung, dass es da zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt. Das betrifft die einzelne Person, aber es gibt eben auch strukturelle. Das ist, dass Menschen diskriminiert werden oder unter Druck gesetzt werden, wenn sie eine Gewerkschaft haben oder wenn sie Rechte eintreten. Dass es eben zu bestehenden Verletzungen von bestehenden Arbeitsrechten in den jeweiligen Ländern kommt. Das adressiert das Gesetz und vollumfänglich tritt es im nächsten Jahr in Kraft. Und die ausführende Behörde, das ist das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, hat derzeit da verschiedene Handreichungen und auch in dem Sinn Richtlinien veröffentlicht, unter anderem, wie man diese Risikoanalyse macht und wie diese Risiken dann abgestellt werden. Und genau in dieses Momentum wollen wir mit unserem Arbeitspapier mit dem Fokus zu Beschwerde und Abhilfe, den Dialog, den Diskussionen auch innerhalb der Gesellschaft, aber vor allem mit den Unternehmen stärken, dass eben wirksame Systeme etabliert werden, weil das, was bisher da ist, reicht nicht aus. Deswegen kommt es ja zu Menschenrechtsverletzungen, zu Verletzungen von Arbeitsrechten und dergleichen mehr.
Können Sie da ein Beispiel nennen? Sie sprechen ja auch speziell die Lederindustrie an.
Also wir haben dazu verschiedene Untersuchungen auch mit Partnern in unterschiedlichen Ländern durchgeführt. Indien, Bangladesch, Pakistan, jetzt mal diese drei genannt. Leder wird auch woanders produziert und Schuhe. Es ist sehr, sehr deutlich, dass bestehendes Arbeitsgesetz bei der Herstellung von Leder und Schuhen oder Lederwaren verletzt werden. Dass also keine Arbeitsverträge da sind. Dass wenn Menschen versuchen, Arbeitsverträge zu bekommen, dass sie dann überhaupt keine Arbeit mehr bekommen. Dass eigentlich es um einen existenzsichernden Lohn geht oder einen Lohn, der ein vernünftiges Auskommen hat, dass da oftmals nicht adäquat bezahlt wird. Das sind eigentlich Regelungen, die auch in den jeweiligen Ländern vorhanden sind. Unternehmen, wir haben gerade eine Kampagne laufen, die fokussiert auf Tamaris und Wortmann, sourcen in diesen Ländern. Und sie wissen also, dass das eklatante grundlegende Probleme sind. Und das Gesetz setzt den Rahmen, dass eigentlich eben nicht nur die Länder dafür verantwortlich sind, sondern auch die einkaufenden Unternehmen. Also schlussendlich Wortmann als Gruppe für die Marke Tamaris oder Deichmann sein genannt, aber genauso Adidas und andere große Unternehmen wie H&M. Und sie haben auch einen Beitrag zu leisten und können auch einen Beitrag zu leisten, dass eben die Menschen nicht in Arbeitssituationen beschäftigt werden, wo geltendes Arbeitsrecht verletzt wird, wenn sie ihre Rechte versuchen geltend zu machen, dass sie dann beispielsweise nochmal mit direkten Repressionen sich auseinandersetzen müssen. Anderes Thema ist ebenso, dass in bestimmten Ländern natürlich auch bestimmte Gruppen, also Gewerkschafter, stark unter dem Fokus sind und dann unter Druck gesetzt werden. Das sind, sagen wir, Zustände, die adressiert das Gesetz und will eigentlich mit genau diesem Ansatz, dass Unternehmen verpflichtet sind, diese Risiken zu erkennen in ihrer Lieferkette und deutlich zu machen, wie sie abzustellen. Und wie wir jetzt in unserem Arbeitspapier deutlich gemacht haben, auch mit Frau Professor Ola Gläser von der Viadrina, da gibt es ein gutes Instrument, was da entwickelt wurde, und zwar, dass eben diese Rechteinhaber auch einen Beitrag leisten können, diese Risiken zu minimieren, mit diesem Instrument Beschwerde und Abhilfe. Es gibt Initiativen wie die Fair Wear Foundation, die haben schon so ein System etabliert, aber es funktioniert noch nicht so richtig, weil Misstrauen da ist, weil die Wirkung sehr schlecht ist, weil ein Fall gelöst wird, dauert das lange, da sind die Menschen manchmal schon gar nicht mehr an dem Arbeitsplatz, weil eben in bestimmten Sektoren auch Migrationsarbeit mit beteiligt ist. Und da adressiert das Gesetz genau das, dass Unternehmen, die in diesen Ländern profitieren von solchen, sagen wir es mal verknappt, Missständen, dass sie eigentlich ihren Einfluss geltend machen müssen, damit die Menschenrechte in ihrer Lieferkette eingehalten werden. Und dazu müssen Prozesse etabliert werden. Und eines der wichtigen Elemente ist eben, dass die Menschen selbst beteiligt sind an der Verbesserung und ihre Rechte gestärkt werden. Deswegen Beschwerde und Abhilfe als wirksamen Mechanismus etablieren.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind das natürlich die Arbeiterinnen und Arbeiterinnen in den Ländern, in denen produziert wird, beziehungsweise ihre Organisationen, sofern es sie gibt, also Gewerkschaften. Wie erreichen Sie die?
Also wir als INCOTA-Netzwerk arbeiten ja im internationalen Netzwerken zusammen. Dazu zählt die Clean Clauses Campaign, dazu zählt eine Initiative von europäischen Ländern und Partnern in den drei genannten Ländern, Indien, Pakistan, Bangladesch, Together for Decent Leather, genau mit diesem Fokus auf Lederprodukte und Lederwaren. Und diese machen die Recherche, diese machen ja auch schon vor Ort Rechtsberatung für Menschen, die beispielsweise, obwohl sie einen Anspruch auf Überstundenbezahlung haben, obwohl sie Anspruch auf eine Schutzbekleidung haben, das nicht bekommen, dass das durchgesetzt wird. Da bekommen wir die Information her, da passiert vor Ort auch unterstützende Arbeit. Und diese sind auch beteiligt, also auch durchaus Dialogpartner in den Ländern, in größeren Projekten, wo auch Entwicklungsgelder hineinfließen, um die Arbeitsbedingungen, aber auch die Umweltbedingungen zu verbessern. Und es ist aber auch an der Zeit, dass Unternehmen das nicht bloß delegieren, sondern die ja in diesen Ländern sourcen, die letztlich billigend hinnehmen, dass schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Umweltbedingungen sind, dass sie ihren Beitrag leisten, nicht bloß eine Wertschöpfung da rauszuziehen, sondern eben auch die Bedingungen zu verbessern. Und das wollen wir in einem Dialog mit unseren Partnern. Wir machen dann Dialogveranstaltungen hier, Advocacy-Arbeit, also öffentliche Arbeit mit Kampagnen und eben auch Arbeit in den jeweiligen Ländern mit unseren Partnern. Unsere Partner haben da genügend Expertise und sie haben vor allem auch das Vertrauen bei den Menschen. Und das ist ein wichtiges Element. Wenn dieses System funktionieren will, braucht es eine Vertrauensbasis. Die bekommt man, wenn eine Beschwerde beispielsweise eingeht, dass die schnell bearbeitet wird, dass da auch eine Schlichtung passiert und vor allem eine Entschädigung für die Betroffenen. Und da sind unsere Partner wesentliche Partner, wenn es darum geht, die Akzeptanz für solche Systeme und auch die Aufmerksamkeit für solche Themen erstmal überhaupt zu entwickeln. Und wir glauben aber auch, dass die Öffentlichkeit da einen Beitrag leisten kann. Deswegen haben wir auch gerade eine Online-Kampagne laufen, die heißt Frag nach, gerichtet auf Tamaris. Weil im Vorfeld hatten wir Tamaris, aber auch andere Unternehmen wie Otto und Zalando befragt, wie halten Sie es denn mit den Anforderungen, die ja kommen von dem Sorgfaltspflichtengesetz? Was haben Sie für Risikoanalysen im Moment platziert? Haben Sie überhaupt einen Beschwerde- und Abhilfemechanismus? Und wie stellen Sie Beschwerden oder Risiken, die bestehen, ab? Tamaris hat überhaupt nicht geantwortet als ein Unternehmen und andere Unternehmen haben geantwortet, aber es ist recht deutlich, es besteht da eine hohe, hohe Intransparenz, was tatsächlich Unternehmen derzeit leisten, außer dass sie behaupten, sie haben schon alles im Griff. Und es ist deutlich, dass auch die Mechanismen, und das geben auch Unternehmen zu, die bestehen eigentlich nicht ausreichend, um die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Und da muss es doch weitergehen, weil es kann ja nicht billigend hingenommen werden, dass weiterhin Menschenrechte bei der Arbeit verletzt werden, nur damit man hier tolle Produkte hat. Das muss einhergehen und gerade auch im größeren Zusammenhang, wenn man die Krise sieht, da sind die Menschen noch massiver betroffen als wir hier. Und das sind Herausforderungen, die kann man nur gemeinsam stemmen, also mit den Unternehmen und dazu braucht es auch einen Willen. Und natürlich auch flankierende Maßnahmen, wie beispielsweise das Textilbündnis, wo die Bundesregierung sich dahinter stellt. Aber auf EU-Ebene laufen ja auch da Prozesse, beispielsweise die neue Textilverordnung hat diese Nachhaltigkeitselemente drin. Und es gibt eben parallel jetzt einen Prozess oder einen weiterführenden Prozess zu dem deutschen Lieferkettengesetz auf EU-Ebene, dass da auch ein Lieferkettengesetz für Sorgfaltspflichten von Unternehmen etabliert wird. Der Vorschlag ist da. Die Diskussionen laufen dazu und das würde natürlich einen ganz anderen Rahmen nochmal setzen als ein Lieferkettengesetz nur für Unternehmen, die in Deutschland ihre Produkte verkaufen.
Gibt es eine Möglichkeit für mich als Kundin oder Kunde zu erfahren, ob diese oder jene Firma, bei der ich immer gerne meine schicken Schuhe einkaufe, sich an das Gesetz hält?
Soweit sind wir noch nicht. Das wird hoffentlich dann eher deutlich werden, wenn ja im nächsten Jahr die Unternehmen, da tritt ja das Gesetz in Kraft hier in Deutschland, ihre Risikoanalyse veröffentlichen müssen und auch berichten müssen, wie sie die Dinge abstellen. Im Moment, ja, wissen wir noch nicht, wie das im Einzelnen aussieht und auch da wird es Lücken bleiben. Aber das könnte eine Orientierung sein. Wir wollen aber eigentlich mehr, dass wirklich genau im einfachen Sinne klar ist, Welche Unternehmen erfüllen denn ihre Sorgfaltspflichten bezogen auf die Menschenrechte bei der Arbeit, bezogen auf die Umweltstandards? Und dazu muss auch die Politik nochmal eine andere Regulierung und auch eine andere Informationsbasis bereitstellen. Und vor allem, sie muss eben auch einen Prozess, den die Verbraucherzentrale beispielsweise auch anmahnt, einen Prozess einleiten, dass eben Standards, die die Unternehmen gern nutzen wollen, um zu zeigen, dass ja alles in Ordnung ist, dass die in dem Sinn zugelassen, akkreditiert werden. Weil im Moment gibt es viele Standards auf dem Markt auch, die erfüllen aber überhaupt nicht die Anforderungen des Lieferkettengesetzes, weil die sich eigentlich updaten müssen. Und wir erleben das ganz klar auch innerhalb des Textilbündnisses, da ist genau dieser Prozess, dass gern bestehende Industriestandards angewendet werden, aber da sind die Rechteinhaber beispielsweise gar nicht richtig involviert. Da gibt es gar kein System für Beschwerde und Abhilfe. Und sie werden aber gern dann genutzt, um zu zeigen, wir machen ja schon ganz viel und wir erfüllen dadurch die Anforderungen des Sorgfaltspflichtengesetzes. Also es muss da auch politischerseits eine Menge mehr gemacht werden, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine bessere Orientierung haben. Das BAFA muss da auch liefern, dass eben nicht eine ganz allgemeine Darstellung bloß da ist, wie die Unternehmen die Risiken adressieren, sondern wie sie Abhilfe leisten, wie Beschwerden auch bearbeitet werden. Vielleicht nicht im Einzelfall, aber wie sie bearbeitet werden. Und von daher ist es eben auch ein wichtiges Element, das könnte auch eine Orientierung sein für Verbraucher, wenn in dem EU-Lieferkettengesetz auch die Haftungsoption drin ist. Das ist jetzt in diesem Fall noch nicht da. Wenn die da verankert ist, dann sieht man ja, welche Unternehmen würden denn vor Gericht stehen, weil sie Menschenrechtsverletzungen nicht adäquat adressiert haben und abgestellt haben, weil sie vielleicht beispielsweise keine vernünftige Risikoanalyse gemacht haben bezüglich der beiden Themen. Also da bleibt noch viel Handlungsspielraum und auch da haben wir versucht, den Status, weil ein wichtiges Element ist ja die Transparenz, was berichten denn die Unternehmen dann, abgefragt, die finden Sie auf unserer Webseite, wie transparent sind denn Unternehmen diesbezüglich und haben 100 Unternehmen befragt, das findet man auf der Webseite und da sieht man eben auch, dass da noch viel, viel Nachholbedarf ist, weil eben die weiter bestehende Praxis ist, so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Es werden sehr wenig Informationen zur Verfügung gestellt, welche Dinge die Unternehmen tatsächlich tun, um in ihrer Lieferkette menschenrechtlichen Risiken, aber auch umweltbezogene Risiken abzustellen oder einfach durch ihre Einkaufspraktiken gar nicht erst entstehen lassen.